Ein ganz großer Wurf. Eine Kurzgeschichte von Beate Walz. Die Story hat 5 Kapitel und ungefähr 24-25 Minuten Lesezeit. Es enthält Missbrauch, Verrat, lesbische Liebe, angedeutete Sexszenen, Kapitalismus und es geht um Essen. Hintergrund? Auf Twitter wurde darüber geredet, dass ein Klappentext Leute abtörnt, ein Buch zu kaufen, wenn der Klappentext möglichst schlecht geschrieben ist. Und mit dieser Geschichte wollte Carla Berün zum Beispiel einen Covertext verfassen oder hat einen verfasst und hat gemeint, ein Buch danach zu beurteilen, könnte ein Fehler sein, weil das Buch eventuell besser ist. Und ich habe mich da auch dran versucht. Und jetzt könnt ihr euch die Geschichte reinziehen. Erstes Kapitel: Brot und Salz. May hatte ihren blinden Stock bereits unten an der Haustür zusammengeklappt. Sie brauchte ihn in der vertrauten Umgebung nicht. Eigentlich brauchte sie ihn ohnehin nur selten, denn sie war nicht völlig blind, konnte allerdings nur schwer Dinge erkennen, die weiter weg waren. Und weiter weg bedeutete in ihrem Fall weiter als 30 Zentimeter. Es ersparte jedoch im Umgang mit unbekannten Personen so viel an Diskussionen und Erklärungen, wenn diese davon ausgingen, dass ihr das Etikett komplett blind anhaftete. Gewohnt forsch schritt sie die Treppe zu ihrer Wohnung im ersten Stock empor, auch wenn ihre Augen vom Wechsel der Helligkeit draußen und dem dämmerigen Treppenhaus nun einige Zeit brauchen würden, um sich umzustellen. Unten an der Tür rief jemand »Achtung!« Im Gehen schaute sie sich unwillkürlich um und fragte sich, ob sie gemeint war. Der Umzugskarton stand mitten im Hausflur. Sie blieb mit dem Fuß an der Kiste hängen, die sie sonst bemerkt hätte. Der gefaltete Langstock, den sie bis eben in der Hand gehalten hatte, fiel klappernd zu Boden. Sie stolperte einer Person regelrecht in die Arme und wurde so vor einem Sturz bewahrt. »Oh, riecht dieser Mensch interessant«, dachte May, völlig unpassend für diese Situation. »Hoppla«, sagte eine junge, fröhliche Stimme, die zu den Armen gehörte, die sie hielten, bis sie wieder im Gleichgewicht war und sich aufrichtete. Vor ihr stand eine junge Person, die sie schemenhaft sah. Die Augen hatten sich noch nicht an die Lichtverhältnisse angepasst. Das dunkle Haar war vermutlich sehr kurz oder sehr eng anliegend als Zopf, das konnte sie noch nicht genau erkennen. Ihr Gegenüber trug eine Latzhose, deren einer Träger über der nackten Schulter verrutscht war. May widerstand tapfer dem Drang, hinüberzugreifen und den Träger zu richten. So etwas kam nicht immer gut bei Leuten an, wie sie durch langjährige Erfahrung nun wusste. Die Person also bückte sich und hielt May den Klappstock hin, den sie eben aufgesammelt hatte. Sie hatte tatsächlich sehr kurzes Haar, à la Sinéad O'Connor, als sie »Nothing Compares« gesungen hatte, wie May nun endlich erkannte und sich ermahnte, nicht mit den Gedanken abzuschweifen. May hörte ein hissendes Geräusch, ein scharfes Einziehen der Luft durch die geschlossenen Zähne bei geöffneten Lippen, das die Leute meist machten, wenn sie etwas im Begriff waren zu tun, es aber im selben Moment als unpassend einschätzten. Meist sagten sie danach »Ups« oder so etwas. Die Person sagte »Entschuldigung, darf ich Ihnen den Stock in die Hand legen?« »May«, sagte May völlig überrumpelt von der respektvollen Anfrage. Die meisten Menschen fassten sie ungefragt an, weil sie der armen, blinden Frau ja nur helfen wollten. Sie räusperte sich, streckte ihre Hand aus, nahm den Stock an und sagte fest »Ja, vielen Dank, auch dass Sie das fragen. Ein wenig sehe ich schon noch Konturen und einigermaßen gut Dinge in der Nähe, so im Armlängenumkreis, und ich heiße May van Toren. Ich wohne hier.« Sie deutete auf die Tür zu ihrer Linken. Gegenüber blitzten weiße Zähne auf. Das Gesicht, das vorher vermutlich besorgt ausgesehen hatte, schien sich zu entspannen und ein breites Lächeln erschien. »Ich heiße Elena«, sagte die Person freundlich, »und ich wohne auch hier, also seit heute, ich ziehe gerade ein.« Zwei Tage später. Elena schien sich in ihrer Wohnung gegenüber nun soweit eingerichtet zu haben. Jedenfalls hoffte das May, als sie gegen 11 Uhr vormittags mit Brot und Salz vor Elenas Tür stand. Sie wollte nicht aufdringlich erscheinen. Elena öffnete und strahlte sie an, als sie May erkannte. May wollte lediglich an der Tür ihr Präsent überreichen, aber Elena bat sie in ihre Wohnung. »Ich hatte heute noch kein Frühstück«, meinte sie. »Da könnten wir doch jetzt zusammen essen, wenn es Ihnen recht ist.« »Warum eigentlich nicht?«, dachte May und folgte Elena. Diese achtete darauf, dass May diesmal unbeschadet ihren Weg fand und räumte beinahe beiläufig einen Stuhl beiseite oder warnte kurz vor einer Kiste, die noch unausgepackt im Esszimmer stand. Es war einfach nur aufmerksam und fühlte sich für May überhaupt nicht so an, als ob Elena ihr nicht zutrauen würde, selbst auf sich aufpassen zu können. May hatte sich selten so wenig unwohl bei einer Person gefühlt, die sie ja eigentlich gar nicht kannte. Elena drehte die Musik, die aus einer kleinen Stereoanlage auf der Anrichte schallte, so weit leise, dass sie sich immer noch gut dabei unterhalten konnten. Sie hatte May gefragt, ob sie sie ganz ausschalten sollte, aber May hatte verneint. Musik störte sie eigentlich nie. Der Stapel mit CDs, der neben der Anlage lag, war ein breiter Mix aus Punk, Klassik, Blues und Jazz, erklärte Elena, die ihren fragenden Blick richtig interpretiert hatte. Metallica, The Unforgiven, identifizierte May den Song, der nun spielte, und ihre Nachbarin wurde ihr gleich noch eine Spur sympathischer. Sie hatten anscheinend einen ähnlichen Musikgeschmack. Sie setzte sich entspannt an den Küchentisch und schnitt das Brot mit dem Messer auf, das Elena zusammen mit anderen Geschirr dorthin legte. Elena holte aus einem der Schränke zwei Becher, schenkte ihnen Tee ein, den sie kurz zuvor aufgebrüht hatte, und stellte Mays Tasse so hin, dass sie den Henkel sofort mit der linken Hand greifen konnte. Elena hatte also bereits gesehen, dass sie Linkshänderin war. Das war bemerkenswert, schon allein, dass jemand es überhaupt bemerkte und dann, dass sie es berücksichtigte. Sie setzten sich nebeneinander an den schmalen Tisch. Diese Küche war ebenso beengt wie ihre eigene, dachte May und schalt sich, weil sie davon ausgehen konnte, dass die Wohnungen in diesem Block alle die gleichen Grundmaße hatten, hier eben spiegelverkehrt. Sie aßen das knusprige Brot, das May erst vorhin aus dem Ofen gezogen hatte, schmierten Elenas selbstgemachtes Hummus darauf und aßen kleine süße Tomaten dazu. May saß an der Fensterseite, das Licht der Vormittagssonne beleuchtete Elenas Gesicht, das sie in der Helligkeit nun relativ gut erkennen konnte. Sie bewunderte Elenas Schurfrisur, die ihre Kopfform betonte. Es sah sehr attraktiv aus, fand sie. May selber hatte kastanienrote Locken, die heute von einem Stirnreif aus den Augen gehalten wurden und seitlich bis auf die Schultern fielen. Sie überlegte, wie sie selber wohl mit einem Undercut aussehen mochte und fasste sich unbewusst an die eigenen Schläfen. Elena grinste, als hätte sie Mays Gedanken gelesen. Und dann sagte sie, das Du benutzend, und es klang ganz selbstverständlich, »Du bist sehr schön, und sieh dir nur diese Haare an. Ich mag die Farbe und die Fülle sehr, es sieht toll aus.« Es klang ehrlich bewundert, und May fühlte sich auf einmal sehr wertgeschätzt. Dieses Gefühl hatte sie seit sehr langer Zeit nicht mehr verspürt. Es tat gut. Sie redeten, sie lachten, sie räumten gemeinsam den Frühstückstisch auf, als würden sie sich seit Jahren gut kennen. Elena überschlug, sie würde noch den Rest der Woche für das Ausräumen der letzten Umzugskisten brauchen. Besonders die Kisten mit den Büchern wären zeitraubend. May fragte, ob sie die Bände nach Autor, Genre oder Farben einsortieren würde und wunderte sich, dass Elena sich nicht über ihre Frage wunderte, sondern kicherte und dann gespielt ernst antwortete, sie würde tatsächlich gerne in dieser Reihenfolge sortieren. Sie gingen hinüber ins Wohnzimmer. Hier standen wirklich noch etliche unausgepackte Kisten vor den noch leeren Regalen. Einige Regalbretter standen angelehnt in der Ecke und warteten darauf, von Elena eingebaut zu werden. Ein großer Tisch mit zwei Monitoren darauf und zwei Computern darunter ließ May neugierig fragen, wozu Elena sie nutzen würde. »Ich mache Webdesign, erstelle Homepages, Internetkram, alles was anfällt«, antwortete diese. Das fand May interessant, das würde sie sich in den nächsten Tagen genauer erklären lassen. Sie wollte mehr über Elena von Elena erfahren. May versprach, am nächsten Morgen wieder vorbeizuschauen, um beim Ausräumen und Einsortieren der Bücherregale zu helfen. Sie freute sich sehr darauf, sie mochte Bücher. Wenngleich sie nun elektronische Lesegeräte vorzog, bei denen sie die Schrift um etliches größer und für sie lesbar einstellen konnte. Zweites Kapitel. Flashback. Am nächsten Tag hatten sie gemeinsam die Regale gefüllt, sortiert nach Autor, Genre und Farbe, wie sie immer wieder kichernd betonten. Es sah schon sehr sophisticated aus. Zur Mittagszeit machten sie eine kurze Pause, waren hinüber in Mays Wohnung gegangen, hatten Gemüsecurry gegessen, das May schon am Vorabend vorbereitet hatte. Elena warf einen sehnsüchtigen Blick auf die Videosammlung und den übergroßen Bildschirm in Mays Wohnzimmer. »Ich habe schon ewig keine Filme mehr geschaut«, meinte sie. »In der WG, in der ich bis vor ein paar Tagen noch wohnte, gab es nur den einen Monitor«, und meist haben die anderen Krimis geschaut, die mich nicht interessieren. Ich habe dann oft in meinem Zimmer am Computer Serien gestreamt, aber dieser kinogroße Bildschirm hier ist ja der Hammer. Ist kein Problem, meinte May. Wir können uns jederzeit verabreden und hier Filme schauen. Warum ich nicht ins Kino gehe und dieser Bildschirm so absurd groß ist, kannst du dir ja denken, lachte sie. Elena strahlte und fragte: Zwei Fragen, Chips oder Popcorn? Und wann? Sie gingen zurück in Elenas Wohnung, um die letzte Kiste zu leeren und die Bücher einzuräumen. Es waren durchweg politische Bände, unter anderem das Kommunistische Manifest, die Mao-Bibel, das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, die verlorene Ehre der Katharina Blum und ein dicker Wälzer von Karl Marx, der auf 800 Seiten das Kapital verdammte. Dann fragte May, ob ihr Elena zeigen mochte, was sie an den Bildschirmen anstellte. Sie zogen sich zwei Stühle an den Arbeitstisch und steckten die Köpfe zusammen. Elena zeigte ihr, wie sie Webseiten unten drunter gestaltete, welchen HTML-Editor sie benutzte, welche Funktionen sie gerne einbaute und wie sie ihren Server eingerichtet hatte. Warum Barrierefreiheit für die Webseiten wichtig ist, musste sie gerade May natürlich nicht erklären. May war fasziniert. Ihre eigene PC-Anlage, mit der sie für ein Verlagshaus Übersetzungen schrieb, hatte sie sich völlig anders aufgebaut und konzipiert und nutzte andere Software. Mitten in die spannende Unterhaltung hinein klingelte Elenas Telefon. »Ein Kunde«, wisperte sie May zu und vertiefte sich in das Gespräch. May stand auf und holte aus der Küche zwei Gläser mit Wasser für sie beide. Elena nickte ihr dankbar zu, während sie gleichzeitig telefonierte und etwas in die Tastatur eingab. Endlich war das Telefonat beendet. »Sekunde, ich muss das mal eben hochladen«, sagte sie zu May. Und dann fluchte sie leise, während sie tippte und Daten eingab. »So eine Krampe, ist zwar ein Kunde«, und von dem Job hier kann ich mindestens eine Monatsmiete bezahlen, aber so eine vertrackte Vogelkacke noch eins ist der arrogant und herablassend. Und dabei sieht er so verdammt gut aus und reich ist er anscheinend auch. May kicherte, als sie ihre Nachbarin so vor sich hinschimpfen hörte. Was meinst du, soll ich sein Angebot annehmen und ihn heiraten? Dann müsste ich solche albernen Webseiten nicht mehr machen. Dabei stehe ich nicht mal auf Männer. Elena sah bei diesen Worten kurz zu May hinüber, die nun wieder neben ihr saß, aber die hob nur grinsend ihre Schultern. Elena lud die fertige Arbeit hoch und holte sie auf den Bildschirm, und May stockte der Atem. Das Gesicht, das fast den gesamten Bildschirm ausfüllte, kannte sie, und sie hasste es. »Ein sexy Millionär in tödlicher Gefahr. Sie müssen sich entscheiden, Ladies. Wollen Sie mich retten?« lief nun in großen Lettern von rechts nach links über das Bild. Elena hatte aus den Augenwinkeln gesehen, wie sich May plötzlich versteifte und nun blass und starr auf die Homepage starrte. »Du kennst den Mann«, stellte sie fest. Drittes Kapitel: Peitsche und Zuckerguss. May nickte. »Dieses Arschloch hat mein Leben zerstört«, sagte sie tonlos. Elena sagte nichts, sah sie nur aufmerksam an, ob sie weitersprechen würde. May fühlte sich nicht gedrängt. Hätte Elena nachgebohrt, hätte sie vielleicht alles abgewiegelt, wie sonst auch, und gesagt, dass doch eigentlich nichts Schlimmes passiert war, damals, und es ihr gut ginge. Es ging ihr überhaupt nicht gut. Stockend begann sie zu erzählen, und als wäre ein Damm gebrochen, sprudelte endlich alles aus ihr heraus, bis sie meinte, keine Wörter mehr zu haben. Als sie fertig erzählt hatte, begann sie am ganzen Körper zu zittern. Elena, die neben ihr saß, nahm sie fest in die Arme, und May begann leise zu weinen, weinte und weinte. Mit den ausgesprochenen Wörtern war sie endlich das Gedankengift losgeworden, und nun spülten die Tränen die letzten Reste aus ihr heraus. »Ich bin so müde«, murmelte May schließlich in Elenas Schulter. »Möchtest du hier schlafen?«, fragte Elena leise. May schüttelte den Kopf, sie wollte nur noch in ihr Bett, aber nicht allein, sie hob den Kopf. Elena sah sie aufmerksam an und sehr liebevoll. Sie wischte mit dem Daumen über die Tränenspuren in Mays Gesicht und strich ihr dann eine Locke hinter das Ohr. Elenas Hand glitt zart an Mays Hals entlang und blieb warm und irgendwie unschlüssig auf ihrer Schulter liegen. »Kommst du mit rüber?«, fragte May. »Ich mag nicht alleine sein, nicht hiernach.« Die Antwort blieb einen Atemzug lang aus, als hätte Elena nicht mit dieser Frage gerechnet. Beinahe ungläubig sah sie May an. Dann nickte Elena langsam und zog sie noch einmal fest an sich. Und als wollten sie und May sich nie wieder loslassen, standen sie Arm in Arm auf und gingen in Mays Wohnung hinüber. Selbst beim Aufschließen der Wohnungstür hielten sie Körperkontakt. May kam es vor, als sei Elenas Hand ihr Anker in dem Nebel, der ihr das Denken erschwerte. Sie konnte nur noch fühlen, und sie ließ Elenas Hand nicht los. Sie schaffte es noch, die Schuhe abzustreifen, als sie eintraten in das Dunkel des Flurs. May brauchte kein Licht, und Elena hielt ihre Hand und folgte ihr blind. Sie gingen ohne Umwege in ihr Schlafzimmer. Der aufgehende Mond schien durch das Dachfenster und tauchte den Raum in ein angenehm dämmeriges Licht. May kroch angezogen auf ihr Bett und zog dabei Elena, deren Hand sie immer noch hielt, neben sich. Sie lagen sich gegenüber, einander zugewandt. Und dann näherte sich Elena ihrem Gesicht, und ihr Mund fragte. Und May hatte noch nie eine Frau geküsst, und sie wusste, gleich würde sie geküsst werden, wenn sie das auch wollte. Und ja, sie wollte. Und küsste zurück. Viertes Kapitel, das Kapital. Sie hatten nicht sehr viel Schlaf bekommen in dieser Nacht. May und Elena waren am nächsten Morgen sowohl euphorisch als auch müde. Sie duschten sich gemeinsam wach in Mays Badezimmer und fanden heraus, wie sich trockene Haut von nasser beim Erkunden ihrer Körperlandschaften unterschied. Sie saßen anschließend in Handtücher gewickelt dicht nebeneinander in Mays Küche bei einem Frühstück, das sie sich aus den Resten vom Vortagschili gebastelt hatten, und tranken Tee. Sie schwiegen, aber es war keine unangenehme Stille, wie sie entsteht, wenn Leute sich nichts zu sagen haben, aber krampfhaft nach einem Gesprächsthema suchen. Es war ein einvernehmliches Schweigen, und es fühlte sich gut an. Elena sagte schließlich, »Ich möchte nicht gehen, aber ich muss gleich noch einige Auftragssachen abarbeiten.« Kurze Zeit später war sie gegangen. Sie würde heute Abend zum Filmschauen vorbeikommen, hatten sie verabredet. May rubbelte die Haare trocken und zog sich im Schlafzimmer an. Der Raum roch noch leicht nach Elena, fand sie, und ihr fiel ein, dass nach der sympathischen Stimme neulich im Hausflur, war es tatsächlich erst ein paar Tage her, ihr dies als erstes aufgefallen war. Nein, korrigierte sie sich schmunzelnd, zuerst hatte sie die Arme gespürt, die sie bei ihrem Stolpern aufgefangen hatten, und ihr war, als würde sie diese noch immer an ihrem Körper fühlen, und die Hände, die so... May schüttelte die Erinnerung ab, dafür war später noch Gelegenheit. May schaltete das Radio an, während sie die Tassen spülte. Drei Takte später verklang die Musik, und in den Lokalnachrichten wurde der neueste Tratsch erzählt. Sie horchte auf, als der Name Chris van Toren fiel, der sich anscheinend mit einem ihr unbekannten Filmsternchen verloben wollte. Eine weitere Person, die er zugrunde richten würde, dachte sie bitter. Aber eigentlich ging sie das gar nichts mehr an. Sie wollte ihn aus ihrem Kopf heraushaben. Zu lange hatte er ihr unterbewusstes Denken bestimmt. Und sie hatte alles in sich hineingefressen, bis gestern. Der Ausbruch hatte ihr gut getan, fand sie. Sie wollte all den seelischen Druck, der sich angesammelt hatte, irgendwie loswerden. Sie begann, diesen Satz an ihrem PC in ihr Tagebuch zu schreiben und schrieb statt Druck das Wort Dreck. Sie schmunzelte nun doch und stellte sich vor, wie sie den Dreck zusammenschob, mit beiden Händen zu einem schmutzigen Schneeball formte und ihn Chris an den Kopf warf, bis er merkte, dass er mit seinem Geld nicht alles kaufen konnte. Symbolisch würde sie damit ihre Situation, an der sie nicht schuld gewesen war, wie sie nun wusste, auf ihn zurückwerfen können. Es würde ihr helfen, ihr Trauma endgültig aufzuarbeiten. In ihr reifte eine Idee, aber das wollte sie mit Elena besprechen. Sie schickte ihr eine E-Mail. Bereits mittags trafen sich die beiden Frauen wieder. Bis zum Abend war es nun doch zu lange hin, fanden sie. Allein die paar Stunden, die sie seit morgens getrennt waren, kamen ihnen wie Ewigkeiten vor. Sie ließen sich aus zeitlichen Gründen Pizza liefern, denn es gab etliches zu besprechen. Elena hatte inzwischen auch aus anderen Quellen von der Verlobung gehört. Sie war drauf und dran, den Auftrag von Chris abzulehnen. »Warte noch damit«, bat Maisie und berichtete von ihren Überlegungen. Elena begeisterte sich sofort für die Idee. Dann schmiedeten sie abstruse Pläne, die sie verwarfen, und konkretere Pläne, die durchführbar waren, und schließlich hatten sie eine Strategie für May konzipiert, wie sie dem Bad Boy Chris symbolisch sein Kapital an den Kopf werfen konnten. Elena hatte die Idee des Werfens aufgegriffen und in wenigen Stunden ein einfaches Game entwickelt, bei der Dinge geworfen werden konnten. Mit dem Begriff Kapital hatten beide sofort an den Wälzer denken müssen, den sie am Vortag in das Bücherregal eingeräumt hatten. Sie grinsten sich verschwörerisch an. »Revenge is a dish best served cold«, sagt eine Stimme im Radio, und sie wollten keine Rache ausüben, nur ein Trauma aufarbeiten und ein angeknackstes Selbstwertgefühl richten. Aber dies würde auch jede Menge Spaß machen, dessen waren sie sich sicher. Fünftes Kapitel. Das Ende ist ein Neuanfang. Sie spielten den ganzen Nachmittag und May gelang es zunehmend besser, das flitzende Grafikmännchen, das entfernt an Chris erinnerte, mit dem Kapitalbuch zu bewerfen. Es machte ihr Freude und erleichterte tatsächlich, wie May feststellte. Umso mehr, da bei diesem Spiel tatsächlich niemand ernsthaft zu Schaden kam. Dann hatte Elena eine Idee, die eigentlich zu absurd war, um zu funktionieren. Warum es dennoch ein Ereignis in den Internetmedien werden sollte, bleibt wohl eins dieser Geheimnisse, die niemand voraussehen kann, geschweige denn sie steuern. Sie würden dieses Spiel, das sie mit May entwickelt hatte, auch anderen Menschen zur Verfügung stellen und ganz legal zum Download anbieten. Eine Woche später. Elena öffnete die Homepage und zeigte May, was sie dort installiert hatte. The Game of Throws and Blars, das Spiel von Wurf und Frust. Der Introtext lautete: Ich bin ein Kapitalist und ein Bad Boy. Ich brauche Kapital. Bewerft mich mit Kapital. Jederzeit. Wer mich trifft, bekommt eine Überraschung. Machen Sie sich bewusst, dass das System schlecht ist, nicht Sie, und bewerfen Sie die Missetäterinnen so lange mit dem Kapital, bis es ein Umdenken gibt. Darunter waren Angaben über Wurfgegenstände, Punkte und Spielebenen aufgeführt. Es sah sehr ansprechend und verlockend aus. Das pixelige Grafikmännchen, das nur noch entfernt an Chris erinnerte, hüpfte wie ein Moorhuhn über den Bildschirm, und in der Endphase konnten dicke Bücher mit der Aufschrift Kapital nach ihm geworfen werden. Elena nutzte ihre Internetkontakte, um das Spiel, das sie nun online gestellt hatte, bekannt zu machen und Open Source zu verbreiten. Es ging innerhalb kürzester Zeit viral. Es wurde allein in der ersten Woche 6 Millionen Mal heruntergeladen. Elena bekam eine Menge lukrativer Angebote und konnte darauf verzichten, ungeliebte Arbeiten anzunehmen. Wenn Geld übrig war, spendete sie es anonym an Hilfsorganisationen und Frauenhäuser. May hatte ihre traumatischen Erlebnisse inzwischen in einer Therapie aufgearbeitet. Sie konnte wieder vertrauen und sie konnte wieder lieben. Wie es mit ihr und Elena weiterging, das würden sie gemeinsam herausfinden. Die Zukunft war noch weit entfernt. Und jeder Tag gemeinsam war ein Wunder für sich.